Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 11. September 2011 zum Thema Philosophische Matinee, rettende Kritik der Kritik. Zu Gast ist Ruth Sonderegger, Akademie der Bildenden Künste Wien. Gastgeber ist Jörg Grellmeier.
So, sehr gut. Das Mikrofon funktioniert, das höre ich. Also herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Kepler Salon zur Philosophischen Matinee. Die rettende Kritik der Kritik. Ein spannendes Thema, ein Thema, das unseren ganzen Alltag letztendlich durchzieht. Kritik ist etwas, das uns permanent begegnet, auf uns bezogen, ob wir es auf uns selbst anwenden, ob wir es selbst äußern, auf andere in verschiedensten Aspekten. Schauen wir mal, ob es ein leichtes Thema ist, ob es ein schweres Thema ist. Gestärkt können wir hereingehen. Es gibt ja die Butterbrote, die vom Maurerhof gesponsert worden sind. Sie wissen ja vielleicht, unser Gehirn ist schon ein Energievernichter, 2% Körpergewicht im Verhältnis zum Körper, 20% unserer Energie verwendet es. Also ist nichts umsonst, also das Denken ermüdet, Philosophie. Es hat doch mit Denken zu tun etwas, das heißt, so können wir jetzt mit dem Butterbroten Fisch gestärkt gehen. Auch der Kaffee, gesponsert vom Verein Kepler, Freunde Kepler Salon, das heißt auch der oder diejenigen, die ein bisschen Koffein brauchen, um jetzt hier frisch reinzustarten, sind jetzt bestens versorgt, hoffentlich. Gut, hier hinten sehen Sie unser Gästebuch. Das heißt, wir freuen uns über jeden, der sich im Gästebuch eintragen möchte. Viele haben das schon getan. Vielen neuen freuen wir uns. Ich freue mich ganz besonders über jeden, der heute hier ist und der das Risiko eingeht, in den Vormittag des vielleicht letzten Sommertages hier jetzt zu investieren. Aber ich glaube, dass die Investition eine sehr, sehr gute sein wird. Eine Bitte hätte ich. Wir werden das ja heute auch wieder mit vielen Fragen von Ihrer Seite hoffentlich schmücken können. Dafür ist die Bitte, dass, wenn Sie eine Frage haben, das vorher signalisieren, dann werden wir das Mikrofon, das unsere Assistentin Martina hier Ihnen zureichen wird, übergeben. Wäre schade um jedes Wort. Das Ganze wird aufgenommen und dann im Internet auch zur Verfügung gestellt. Philosophie ohne Worte, das wäre etwas leer. Deswegen wäre es einfach schade um jedes Wort, das wir hier verlieren würden. Das heißt einfach bitte warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Diejenigen, die schon öfter hier waren, wissen es, es wird ungefähr einen 30-minütigen eher vortragsorientierten Part geben, dann einen großen Bereich für Fragen. Wir haben es vorher schon kurz abgestimmt. Verständnisfragen sind natürlich jederzeit erlaubt. Frau Professor Sonderegger hat das auch extra nochmal betont, damit jeder auch wirklich folgen kann. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jörg Grellmeier, wie man auch hier sehen kann. Ich bin in diesem Thema ähnlicher Laie wie wahrscheinlich alle. Ich habe zwar am Philosophischen Institut hier in Linz promoviert, habe eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert, das heißt, Philosophie ist jetzt nicht mein Kerngebiet, aber alles, was mit Kritik zu tun hat, dient ja der Weiterentwicklung und das ist etwas, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Frau Professor Sonderegger ist jedoch Expertin, zu uns aller Glück, zu diesem Thema. Sie hat studiert, und zwar Philosophie, das ist jetzt nicht die Überraschung, aber auch Literaturwissenschaften, und zwar an den Universitäten Innsbruck, Konstanz und Berlin. Hat in Berlin promoviert, 1998, war dort vorher aber auch schon wissenschaftliche Mitarbeiterin von 1993 bis 2001. Und 2001 übernahm sie dann die Professur in Amsterdam, am Institut für Metaphysik an der Philosophischen Fakultät. 2009, also seit 2009, ist jetzt in Wien an der Akademie der Bildenden Künste, ist dort für Philosophie und ästhetische Theorie verantwortlich. Und ja, sie will uns heute einführen in das Thema rettende Kritik der Kritik. Ja, ich übergebe Ihnen jetzt das Wort und freue mich schon auf die anregenden Inputs und auch auf die Fragen, die wir hoffentlich jetzt dann in Hülle und Fülle auch bekommen werden. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die tolle Einführung, überhaupt für die Einladung in den Kepler-Salon. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Hiersein. Man muss ja fast annehmen, dass es der letzte schöne Sommertag ist und ich freue mich, dass so viele von Ihnen hierher gekommen sind. Vielleicht zum Verfahren. Also ich werde aufgrund von Notizen eher frei vortragen. Ich habe, damit Sie sich so ungefähr orientieren können, auch ein kleines Handout gemacht mit den 4 Stationen, denen entlang ich gehen werde. Und an den Anfang habe ich 3 Thesen gestellt, zu denen ich gleich nochmal was sage. Vielleicht hilft das auch, um dann in die Diskussion leichter auch zu kommen. Und dann können Sie mich schon mal festnageln und sagen, das steht aber hier und so geht's ja nicht oder vielleicht doch. Und aber ganz am Anfang noch vielleicht eine kurze Bemerkung zu dem etwas ein bisschen merkwürdigen Titel Rettende Kritik der Kritik. Klingt nicht gerade besonders elegant mit einer Wortwiederholung. Das Wort retten oder den Begriff rettende Kritik ist eigentlich ein Zitat von Walter Benjamin, der gemeint hat, also Kritik ist nicht nur etwas Destruktives und soll nicht nur etwas Destruktives sein, sondern ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man auch etwas retten kann, wenn man etwas weitermachen kann, etwas Neues mit dem, was man kritisiert, machen kann. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Gedanken, dass Kritik eben nicht nur vernichtend ist, sondern von vornherein diese Intention hat, etwas zu verändern, etwas Neues zu machen. Und also, was ich eigentlich versuchen möchte, ist, durchaus Probleme der Kritik anzusprechen, aber mit dem Ziel, neue Wege vorzuschlagen, gehen müssen dann alle Leute, Sie alle oder ich auch das dann selber. 3 Thesen, die ich am Anfang gestellt habe, auf die ich aber immer wieder zurückkommen werde. Das ist erstmal, oder man könnte vielleicht auch sagen, so Voraussetzung. Für mich ist Kritik nicht etwas Selbstverständliches. Natürlich ist das etwas, was wir die ganze Zeit tun. Irgendwie, wenn wir politisieren, wenn wir nörgeln, wenn wir schimpfen, sind alles Formen von Kritik. Aber mir geht's ganz speziell, also es wird sich dann im Laufe des Vortrags zeigen, es geht mir um eine bestimmte Form der vor allem politischen Kritik. Und aber auch abgesehen jetzt von dieser Fokussierung auf die politische Kritik, ist Kritik etwas sehr Merkwürdiges und ist sehr oft missbraucht worden, sodass es sich also lohnt, sich auch mit den Missbräuchen, mit den Problemen von Kritik auseinanderzusetzen. Das so als Motivation, warum ich überhaupt dieses Thema gewählt habe. Die zweite These am Anfang ist, ist gerade in den 80er, 90er Jahren bis jetzt auch noch sehr viel geredet worden vom Ende der Kritik, vom Tod der Kritik, dass das ein altmodisches 68er Modell ist oder ein 70er Jahre Modell, dass wir das nicht mehr brauchen. Und das glaube ich auch nicht. Also weder ist Kritik etwas ganz Unproblematisches, noch ist es etwas Totes. Ich denke, es ist eine sehr wichtige Form des Miteinanderseins und lohnt sich deswegen zu retten, denn also trotz aller Anfälligkeiten für Instrumentalisierung, für Probleme, lohnt es sich für Verhältnisse der offenen Kritik zu argumentieren und auch zu streiten, weil das immer auch ein Indikator ethischer, politischer Verhältnisse ist. Also soweit zum Beispiel so als, sagen wir mal, so als thesenhafter Rahmen. Und anfangen möchte ich jetzt, das ist der Punkt 1, mit einer kleinen Zeitdiagnose, könnte man sagen, die für mich der Grund war, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und die Zeitdiagnose ist eigentlich, man könnte sagen, beschäftigt sich mit einem Widerspruch oder mit einem Paradox. Wenn man sich so anschaut, was vor allem in der Theorie, auch in der Philosophie, aber zum Beispiel auch in der Soziologie, in den politischen Wissenschaften über Kritik gesagt wird, dann findet man einerseits ganz viele Positionen, die sagen, Kritik ist out, das ist irrelevant, das ist eben mit 68 zum Glück verschwunden oder spätestens dann mit dem Ende des Eisernen Vorhangs verschwunden, brauchen wir nicht mehr und ist auch gut, dass das weg ist. Und das wird dann oft gesagt, vor allem sowas wie Systemkritik geht nicht mehr oder radikale politische Kritik funktioniert nicht mehr, war ideologisch, hat nie funktioniert. Ich werde da gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen zu solchen Diagnosen. Und es gibt andererseits gerade so im Anschluss an die Überlegungen von dem französischen Philosophen Michel Foucault, viele Ansätze, die sagen, doch, Kritik gibt's überall, aber in einer, man könnte sagen, sehr fiesen Variante, in einer Variante, die wir gar nicht genau bemerken, und dort geht man so weit zu sagen, Es gibt einen neuen Imperativ zur Kritik. Kritik ist zu einer Form der Disziplinierung von uns allen geworden. Und dieser Widerspruch ist erstmal sehr interessant. Daran sieht man schon, es lohnt sich darüber nachzudenken, weil die einen sagen, gibt's nichts mehr, soll es nicht mehr geben. Die anderen sagen, gibt's schon, gibt's viel zu viel vielleicht, aber an Orten, in Formaten, wie wir sie gar nicht richtig noch begreifen können oder wissen, was mit uns dabei passiert. Und was diese Todeserklärungen oder Enderklärungen von Kritik betrifft, da bin ich natürlich nicht die Einzige, die das gesehen hat, überhaupt nicht, im Gegenteil, da haben sehr viele Leute drüber geschrieben und ich sage Ihnen einfach mal so ein paar Argumente, die gegen Kritik, gegen bestimmte Formen von Kritik in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren geltend gemacht worden sind. Vor allem eben immer gegen das, was dann so unter dem, so alltagssprachlich unter dem Stichwort Systemkritik gelaufen ist, so quasi man kritisiert überhaupt den Nationalstaat oder den Kapitalismus oder den Osten oder den Islam, das gilt immer so als systemische Kritik und die ist, da wird dann gesagt, das ist viel zu totalitär, das geht nicht, das ist zu undifferenziert. Es wird auch oft gesagt, dass Ideologiekritik sehr problematisch ist. Ideologiekritik ist eine Form, wird meistens umschrieben als eine Ideologiekritik ist ein notwendig falsches Bewusstsein. Also die Menschen denken irgendwas, was sie eigentlich gar nicht denken wollen, deswegen muss man sie darüber aufklären. Klassisches Beispiel für Ideologiekritik ist die oder was oft damit in Zusammenhang gebracht worden ist, wäre die feministische Kritik, die gesagt hat, Frauen meinen, es ist gut für sie, wenn sie Hausfrauen sind, aber eigentlich sind sie dann völlig missleitet von ihrer Kultur, eigentlich wollen sie das gar nicht. Wenn sie das sagen, dass sie das wollen, dann fallen sie einer Ideologie anheim. Sie sagen etwas, was sie gar nicht richtig wollen. Man muss sie aufklären. Und gegen diese Form von Ideologiekritik haben andere Feministinnen, aber was ganz Ähnliches sieht man in der postkolonialen Kritik, dann gesagt, so blöd ist niemand. Die Leute wissen schon, was sie wollen. Und es ist viel komplizierter. Man kann nicht einfach sagen, so, die sind blind oder die haben falsches Bewusstsein, die kennen ihre wahren Bedürfnisse nicht. Das geht nicht. Es ist auch gegen die Kritik oft eingewendet worden, dass sie zu negativ ist, dass sie nur zerstört, dass sie einfach ich habe schon deswegen in den Titel diesen Begriff der rettenden Kritik genommen, der auf etwas anderes, eine andere Form der eher zukunftsgerichteten, neu ansetzenden Kritik geht. Es ist gerade im Zuge des Poststrukturalismus und der oft wird das auch ein bisschen polemisch die Postmoderne genannt, ist sehr viel Kritik an der Kritik geübt worden. Von einer solchen postmodernen Position aus wurde zum Beispiel gesagt, Kritik unterstellt immer, hier ist das kritische Subjekt, dort ist das kritikwürdige Objekt. Und das ist viel zu unterkomplex, weil wir sind ja gar nicht so selbstständige Subjekte. Durch mich hindurch wirken alle möglichen Kräfte, ich bin gesellschaftlich beeinflusst, ich bin von meiner Sprache beeinflusst. Da spreche gar nicht nur ich, da sprechen ganz viele Stimmen durch mich hindurch. Also ich bin gar nicht so hier das starke Subjekt. Und genauso ist es mit dem Objekt. Wir sind ja immer Teil auch der Objekte, die wir kritisieren. Also wenn ich zum Beispiel bestimmte Frauenbilder kritisiere, wenn ich nationale Vorstellungen des Nationalstaats kritisiere, dann kritisiere ich ja immer auch etwas, mit dem ich groß geworden bin. Also wir sind, Objekt und Subjekt sind viel zu verbandelt miteinander, geht gar nicht so einfach. War die typische postmoderne Kritik und die ist natürlich im Rahmen oder im Zuge von Globalisierungstendenzen noch verstärkt worden, weil heute, es wird oft gesagt, ganz verschiedene Dinge sind heute alle so miteinander verbunden. Ich kann, wenn ich gegen A bin, bin ich auch gegen B und C und D und E und ich weiß gar nicht, wie das genau zusammenhängt. Also lieber die Hände lassen von der Kritik. Was auch oft gegen die Kritik eingewendet worden ist, ist, dass Kritik eigentlich immer nur reaktiv ist, auf etwas reagiert, anstatt selber aktiv ist. Und darüber hinaus natürlich quasi immer, oder nicht quasi, aber es wird oft gesagt, alles, was in der Kritik passiert, ist 10 Jahre später à la mode oder ist dann der Mainstream geworden. Also Kritik ist überflüssig, weil es wird immer in den Mainstream übernommen. Es wird sofort eingemeindet. Und ein großer Theorieansatz dazu, ein sehr spannendes Buch, ist eine soziologische, philosophisch-soziologische Studie, die im Umkreis von Kritikdiskussionen immer wieder auftaucht. Das ist von den Soziologen und Soziologinnen Yves Chiapello und Luc Poltanski, die haben ein Buch geschrieben, Der neue Geist des Kapitalismus, wo sie die haben dafür 1000 Managerhandbücher analysiert und aus den 70er, 80er, 90er Jahren und haben nachgewiesen, dass zum Beispiel die Sozialkritik der 68er-Bewegung und der 70er Jahre mehr Freiräume bei der Arbeit, flexiblere Arbeitszeiten und so weiter, dass das alles aufgenommen worden ist von der Logik des Kapitalismus und dass heute das zum Mainstream-Kapitalismus gehört. Also, und das wird immer wieder genannt als empirischer Beleg dafür, wie Kritik eingemeindet wird. Und weil das eben eine Studie ist, die sehr stark gut empirisch auch belegt ist. Und das wird eben auch immer so als großes Manifest gegen die Wirksamkeit von Kritik benutzt. Man darf auch nicht vergessen, wenn man sich, wir sind ja heute auch am Jahrestag von 9/11 und abgesehen davon, dass das sicher auch ein Moment ist, um der Opfer zu gedenken, ist es vielleicht auch ganz interessant, um zurückzuschauen, was das natürlich auch an neuen Überwachungstechnologien, an Einschränkungen mit sich gebracht hat, an neuen Gesetzgebungen. Es gibt viele Leute, die sagen, dass Kritik heute so schwach ist, dass politische Kritik heute so schwach ist oder so wenig artikuliert wird, hat auch damit zu tun, dass Dinge, die vor 20 Jahren einfach normaler ziviler Ungehorsam gewesen wären, dass die heute von vornherein verboten sind oder sofort unter Terrorismusverdacht geraten. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wie der relativ neue sogenannte Terrorismusparagraf, der Paragraf 278b aus dem österreichischen Strafgesetzbuch, wie der zum Beispiel angewendet worden ist. Ich unterrichte an der Akademie der Bildenden Künste. Da gab es eine Gruppe von Studierenden, die wollten ein Video machen, eine Videoarbeit über ein Abschiebungsverfahren. Ist sofort beschlagnahmt worden, den Studierenden wurde vorgeworfen, sie gründen eine terroristische Vereinigung, sie mussten 7 Wochen in Untersuchungshaft. Da haben viele Leute gesagt, 10 Jahre vorher wäre das eine ganz legitime, nicht nur eine legitime Art von Kritik gewesen, sondern es wäre einfach Bürger- und Bürgerinnenpflicht gewesen, so zu reflektieren. Also nur ein Beispiel. Das sind so alles Geschichten, wo man sagen kann, gute, schlechte, das überlasse ich Ihnen, das sind so verschiedene Argumente gegen Kritik, die in den 80er, 90er Jahren bis zuletzt eben sehr oft geäußert worden sind. Und dann gibt es eben Leute, die kommen, die sich sehr stark Theoretiker und Theoretikerinnen, die sich sehr stark so von Foucault her verstehen, die sagen, ja, dass die Form, diese öffentlichen Formen oder radikaleren politischen Formen von Kritik, die sind in der Tat zurückgegangen, die haben es viel schwerer, aber es gibt was ganz anderes. Nämlich, es gibt einen bestimmten alltäglichen Imperativ zur Kritik. Man muss immer so ein bisschen selbstkritisch sein und immer andere auch so ein bisschen kritisieren. Und das einfachste Beispiel, das habe ich auch schon als Abstract geschrieben, stellen Sie sich vor, Sie sagen bei einem Bewerbungsgespräch, Sie sind eine unkritische Person. Werden alle sofort sagen, geht nicht. Also man muss ein bisschen kritisch sein, aber es soll eben nicht zu viel sein. Und da gibt's noch ganz, da gibt's vor allem in den Foucault'schen Gouvernementalitätsstudien extrem viele auch interessante empirische Arbeiten, die sich zum Beispiel anschauen, wie diese Evaluationsverfahren, die sie aus dem Beamtentum, aus der freien Wirtschaft, aber auch aus dem Bildungswesen kennen, es muss permanent evaluiert werden. Und die Evaluation muss auch wieder evaluiert werden. Es gibt ein unendliches Überprüfen der Überprüfung der Überprüfung und man muss sich permanent, es muss Teamkritik geben, es muss Selbstkritik geben und wo eben so von Foucault inspirierte Leute sagen würden, das ist nicht nur einfach das dient überhaupt nicht der Verbesserung von irgendwas. Das ist einfach nur Beschäftigungstherapie, das ist Ablenkung, das ist Disziplinierung. Wenn man die Leute mit dem Ausfüllen von Formularen busy hält, dann kommen sie auf keine anderen Gedanken. Und dieser Theorieansatz würde sagen, ein sehr bekanntes, sehr spannendes Buch ist, in der Hinsicht von Ulrich Bröckling, ein Buch mit dem Titel Das Unternehmerische Selbst. Die würden eben sagen, Kritik ist geradezu omnipräsent geworden, aber in dieser subkutanen Art und Weise, die wir kaum bemerken. Und das Kritik versteckt sich in so Begriffen wie zum Beispiel Assessment oder eben Teamkritik oder Evaluation und wird eben gar nicht offen auch als Kritik oder ausgesprochen. Aber im Grunde ist es eine sehr fiese Form von Kritik. Manche Leute sprechen auch von der zeitgenössischen Form des Beichtzwangs. Man muss immer beichten in der neuen Arbeitswelt. Und jetzt haben wir also diese beiden völlig verschiedenen Traditionen oder Ansätze. Auf der einen Seite Kritik ist vollkommen problematisch, geht nicht mehr. Vor allem öffentlich artikulierte politische Kritik geht nicht. Und auf der anderen Seite, sie ist überall, nur bemerken wir sie nicht. Was auch interessant ist, das ist eine sehr neue Tendenz in den allerletzten Jahren, gab es ja natürlich ganz abgesehen von den Revolten und Revolutionen in Nordafrika, die ja niemand vor 5-6 Jahren für möglich gehalten hätte, gibt es jetzt auch so fast einen gewissen Hipness-Faktor von radikalen Manifesten. Wenn Sie an das Manifest von Stefan Hessel denken, empört euch, oder an dieses Manifest der kommende Aufstand, das vor einem Jahr auch im Deutschen erschienen ist. Und bis in die, also jetzt nicht gerade linken Feuilletons wie die FAZ, überall groß besprochen worden ist und gesagt worden ist, ja, es muss eine neue Widerständigkeit geben und so weiter. Also man hat ein sehr komplexes Bild, ganz neue Formen von eher radikaler politischer Kritik, Toterklärungen und irgendwie ubiquitäre Kritik. Und das, wie gesagt, ist für mich oder war der Anlass, überhaupt mal diesen Begriff, eigentlich sind das ja nicht nur Begriffe, sondern Praktiken, die mir genauer anzuschauen. Und ich denke, wenn man diesen Widerspruch begreifen will von dieser omnipräsenten, verborgenen, so kleinen, fiesen Kritik auf der einen Seite und der verbotenen großen, dann wird öfter oder dann scheint auf der Hand zu liegen, zumindest aus philosophischer Perspektive, zu Kant zurückzugehen. Der hat ja diese großen Kritiken geschrieben oder die Kritik der praktischen Vernunft, der reinen Vernunft und der Urteilskraft und gilt zum immer wieder als der Begründer der Kritik in der Philosophie. Ich glaube nicht so sehr, weil er seine Begründerfunktion hat, sondern eigentlich, weil eine interessante Doppelung bei Kant auftaucht, ist es spannend, nochmal bei Kant nachzusehen, wie er eigentlich, was er mit dem Kritikbegriff macht. Und Kant hat eben gesagt, naja, oder das gab es natürlich vorher, es gab vorher Literaturkritik, es gab Rechtskritik, es gab Bibelkritik, es gab philologische Kritik und Kant war mit all diesen Sachen, mit diesen Formen, man könnte sagen von spezifischer oder bestimmten, also bis bereichsspezifischen Kritik nicht zufrieden. Kant hat gemeint, wir müssen überhaupt mal uns erst darüber verständigen, ob die kritischen Vermögen, ob wir die überhaupt besitzen. Können wir einfach so drauf los Literaturkritik machen oder Rechtskritik oder was auch immer. Und deswegen hat Kant eben diese berühmte Kritik der reinen Vernunft geschrieben, wo er sich eben Vernunft als das für ihn kritischste Vermögen oder die kritischste Fähigkeit genauer anschaut. Und man könnte sagen, das ist so eine Art von Metakritik oder Grundlagenkritik. Das muss man erstmal klären. Und Kant hat auch noch gemeint, er kann das sozusagen ein für alle mal klären. Da gibt's die Vernunft muss bestimmt oder folgt bestimmten Regeln. Das muss man sich ab und zu wieder mal klar machen, auch vor allem philosophisch klar machen. Und so wird Kant meist rezipiert, dass er so quasi sich distanziert hat von der konkreten Kritik. Es geht ihm nicht darum, Nein zu sagen zu einem bestimmten Herrscher oder zu einer bestimmten Religionsauffassung, sondern nein, es muss erstmal, müssen die kritischen Vermögen erforscht werden. Wie gesagt, so wird Kant oft dargestellt. Gerade Foucault ist es wiederum, der immer in seinen letzten Jahren sehr stark betont hat, dass es ja auch einen politischen Kant gibt. Also es einen sehr engagierten Kant gibt und vielleicht der bekannteste Text dazu ist ein berühmter kleiner Text von Kant mit dem Titel Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Wo Kant ist ein Zeitungsartikel, also man könnte sagen so ein Magazinartikel, wo Kant eben ganz konkret wird, es geht um den damaligen Herrscher in Preußen, es geht um den Streit, um die Frage damals, soll es eine Zivilehe geben, ja oder nein, es geht um die großen Religionsfragen, Assimilation von Juden oder Toleranz von Juden in Preußen und so weiter. Und das Spannende ist, dass Kant in diesem Aufsatz, das ist was Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, sagt, oder eigentlich nochmal eine ganz neue Bestimmung von Kritik gibt und sagt nämlich, Kritik ist eine Sache des Mutes, nicht des Wissens, nicht, dass man möglichst viel weiß, das ist völlig überflüssig. Kritik, die ich meine, ist immer eine Frage des Mutes. Traue ich mir das zu? Und zwar in einem doppelten Sinn eine Frage des Mutes. Oder Kant sagt, also denkt diesen Mut ganz eng zusammen mit dem Selberdenken und mit der Autonomie. Bin ich wirklich, mache ich mich nicht abhängig von Autoritäten im Denken? Also glaube ich nur das, gibt es also Beispiele, die er gibt, sagt er, wenn ich nur das glaube, was in der Bibel steht, wenn ich nur das tue, was mein Arzt mir empfiehlt und wenn ich nur den gelehrten Büchern glaube, dann bin ich nicht autonom, dann bin ich nicht mutig. Das muss erst, also das ist die eine Seite des Mutes, sich selber befreien aus Bevormundungsverhältnissen und dann dafür sorgen, dass wir eine politische Öffentlichkeit haben, in der wir das auch entwickeln können, diesen Mut. Weil für Kant ist es ganz klar, nur Denken für sich selber, Gewissensfreiheit ist überhaupt nicht genug. Wenn es nicht politische Freiheit gibt, kann man, sagt Kant an einer Stelle, wenn es nicht öffentliche politische Freiheit gibt, kann man noch nicht einmal denken. Also so das Gegenteil derjenigen, die sagen, Gedankenfreiheit gibt es auch noch im Knast. Geht für Kant gar nicht. Und das ist eben ganz interessant, dass Foucault sagt, wieder in Erinnerung ruft, es gibt ja diesen politischen Kampf, der gesagt hat, Kritik ist eine Sache des Mutes. Und der Foucault war da ein bisschen schnell und hat gesagt, naja, zumindest eine Zeit lang in einem berühmten Aufsatz von Foucault mit dem Titel Was ist Kritik, hat er gemeint, verabschieden wir doch diesen transzendentalen Kampf, der die Grundlagen erforschen wollte. Das ist sowieso, diese ewigen Grundlagen gibt es gar nicht, vergessen wir das, rezipieren wir nur den politischen Kampf, der ist viel spannender. Und ich denke, da spricht natürlich einiges dafür, weil wir heute mit immerwährenden Theorien des Subjekts natürlich vermutlich Probleme haben, mit immerwährenden Kriterien der Vernunft, ich meine, das ist eine lange Diskussion. Aber ich glaube, man kann diese Doppeldeutigkeit des Kritikbegriffs bei Kant nicht so einfach verabschieden, denn wenn man diese Grundlagenbefragung wird umso spannender, gerade für unseren Kontext, wenn es keine festen Grundlagen mehr gibt. Das gibt auch schon so Stellen bei Kant, wo er sagt, naja, vielleicht kann man dieses Forschen nach Grundlagen, denn nach einer Kritik der Kritik und nach diesen ganzen, der Unendlichkeit, die sich dann da so ankündigt, vielleicht kann man der gar nicht so leicht entkommen. Und es gibt eben auch, es spricht sehr viel dafür, dass genau diese Selbstbegründungs- oder Selbstbefragungsdynamik, die bei Kant angefangen hat und die er sozusagen noch eindämmen konnte durch ein festes Fundament, dass diese Dynamik immer quasi schneller wird, immer verrückter wird, wenn es dieses Fundament nicht mehr gibt, dann ist man natürlich sehr schnell bei sowas wie Befragen um des Befragenwillens, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt oder ohne dass es einen bestimmten Notstand gibt, der einfach immer wieder muss man die Grundlagen rechtfertigen und man denkt, man macht ohnehin was Wichtiges, wenn man sich mit den Grundlagen beschäftigt. Dabei wäre es oft viel wichtiger, zu einem konkreten Thema, zu einem konkreten Problem Stellung zu nehmen. Deswegen finde ich es sehr toll, dass Foucault den Akzent auf diesen politischen Kant gelegt hat, finde es aber ein bisschen schnell und unvorsichtig, dass er den anderen vor allem, das ist jetzt nicht so sehr die Schuld von Kant, aber dass mit Kant eben so diese Selbstbefragungsdynamik angesetzt hat und zum Teil auch wild geworden ist in einem Zeitalter, wo es eben ganz klar war, diese festen Grundlagen der Kritik, auf denen man dann alles aufbauen könnte, gibt es nicht mehr. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, oder so wird oft so in der Philosophie so die Geschichte des Kritikbegriffs auch ein bisschen dargestellt, so ein Kant, der ganz wesentliche Wendepunkt, wo Kritik auf der einen Seite Grundlagenkritik und auf der anderen Seite eben politische Kritik wird. Und das nimmt dann so eine Verfallsform an. Oder es wird oft so dargestellt, dass es ja vielleicht im 18., 19. Jahrhundert noch mit der Öffentlichkeit funktioniert hat oder auch mit der Selbstbefragung der Vernunft, und dass das heute irgendwie eben in diesen beiden problematischen Seiten, in diese zwei problematischen Seiten ausartet, wie ich sie anfangs geschildert habe. Und um da ein bisschen dagegen zu halten, möchte ich nochmal auf ein andere Schriften, die sind Vorlesungen von Foucault, aufmerksam machen oder auf, an die noch kurz erinnern. Die allerletzten Vorlesungen hat Foucault von 1982 bis 1984 zu dem Thema, so ein griechischer Begriff, Paresia gehalten. Und Paresia heißt freisprechen, offen sprechen oder mutig sprechen. Und unter diesem Begriff, sagt Foucault, das ist der antike Begriff, mit dem in der griechischen, in der römischen Kultur über Kritik nachgedacht worden ist. Und was so spannend ist an diesen Vorlesungen von Foucault, ist, dass er so ganz ähnliche Konstellationen, eine Hochzeit der Kritik, Verfallsphänomene, schon in der Entwicklung von der griechischen Antike zur römischen Antike nachzeichnet. Und dass man einfach, also es ist einfach, wie soll ich sagen, spannend zu sehen, wenn man dann wegkommt von diesem, es gab einmal einen Höhepunkt und dann gab es einen Verfall. Mit dem Wissen, das Foucault da ausgegraben hat, rekonstruiert hat, über Kritik in der Antike, wird erstmal so etwas relativiert wie Kritik gehört nur in die Moderne. Das ist eine Erfindung des späten Abendlands. Und auch die Auf- und Abs werden irgendwie viel komplexer. Es ist nicht mehr so ein Höhepunkt und dann geht es bergab und wir sind zwar in der Endstufe, sondern da gab es immer wieder ganz verschiedene Entwicklungen. Und das finde ich so einfach zur Verfremdung einer gewissen Denktradition, dass man immer denkt so, ich denke, viele Menschen haben eine Neigung zu sagen, früher war es besser. Und wenn man, das ist zumindest ein Vorteil dieser überhaupt des Ansatzes von Foucault, aus dieser Art des Denkens rauszukommen. Und vielleicht noch ganz Schluss, zum Schluss nochmal nach dieser nochmaligen Verkomplizierung der Situation, dann komme ich eigentlich schon zum letzten Punkt, zu den Schlussfolgerungen. Ich sage Ihnen einfach mal, ich versuche mal das ein bisschen zu resümieren oder das nochmal so thesenhafter zusammenzufassen, um vielleicht dann auch schon in die Diskussion zu gehen. Ich habe auf der einen Seite versucht, jetzt deutlich zu machen, das müsste jetzt vielleicht die dritte These nochmal verständlicher machen, vielleicht auch plausibler machen, dass es mit der Kritik nicht so bestellt ist, dass man einfach sagen könnte, es ist etwas extrem Problematisches oder das ist etwas vollkommen Unproblematisches. Sondern dass Kritik etwas ist, was sehr anfällig ist für Probleme, für totalitäre Gebräuche, für Instrumentalisierungen, aber gleichzeitig auch etwas extrem Wichtiges, wenn man das von dem kantischen oder auch Foucaults Haltung des Mutes her denkt, weil mit der Unabhängigkeit des Denkens, sowohl auf dem individuellen als auch auf dem gesellschaftlichen Niveau, steht unsere Identität, unsere Autonomie, unser ethisches Verhalten natürlich zur Disposition. Ich habe auch versucht klarzumachen, dass so Denken in linearen Verfallsgeschichten oder auch Fortschrittsgeschichten, ist egal wie rum, dass es immer problematisch ist, dass es immer komplizierter ist. Und natürlich zeigt das auch einmal mehr, das könnte man an vielen Begriffen demonstrieren, Begriffe als solche sind meistens ziemlich leer. Man kann nicht sagen, oh, Kritik ist immer was Tolles oder ist immer was extrem Problematisches. Sobald man sich die Dinge genauer anschaut, deswegen ist es einfach auch so, finde ich grundsätzlich wichtig, immer wieder klarzumachen, es gibt nicht die guten Begriffe und die schlechten. Mit einem und denselben wird das gemacht und das gemacht und es geht darum, sich immer wieder neu zu fragen, neu zu positionieren. A ja, B nicht, dazwischen gibt es vielleicht auch noch was. Ich denke, dass ich diese beiden kantischen Traditionen, Reflexion auf die Grundlagen und mutige Kritik, ich glaube, man sollte die nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, man sollte quasi ein distanziertes Nachdenken, was tun wir eigentlich, wenn wir kritisieren, ist genauso in bestimmten Momenten zumindest genauso notwendig wie das unvermittelte Eingreifen, das unvermittelte Ja oder Nein sagen und das mutige Ja oder Nein sagen. Wobei ich denke, diese Grundlagenreflexion sollte nicht einfach als etwas gesehen werden, was an sich gut ist, sondern sollte problem- oder anlassbezogen praktiziert werden und nicht einfach, weil es irgendwie schön ist, wenn man sich auf einem Metaniveau bewegt. Diese Neigung haben ja nicht zuletzt Philosophen und Philosophinnen, dass sie denken, befasst mit Grundlagenfragen ist ja immer schon mal was ganz Spezielles, das tun nicht alle, also ist ja auch ein sehr elitäres Denken, das da oft dahinter steckt. Und insofern anlassbezogene Reflexion, Grundlagenbefragung ist spannend, auch einfach, um sich mal zu distanzieren von alltäglichen Formen der Kritik. Und insofern würde ich sagen, sind diese beiden Formen von Kritik, die man ab Kant unterscheiden kann, sind eigentlich, wenn man für das andere Begriffe suchen möchte, vielleicht auch bekannte Begriffe, könnte man auch sowas sagen, wie es geht um Distanz und Engagement. Und es braucht immer beides, insbesondere im politischen Handeln. Und das heißt jetzt auch den theoretischen Umgang, theoretische Reflexion zur Kritik, die sollten nie als ein Gut an sich verstanden werden oder so irgendwie so über der normalen Welt schweben, sondern sollten immer konkreten Anliegen der Kritik meiner Meinung zuarbeiten und Wissen zur Verfügung stellen, Differenzierungen, Argumente zur Verfügung stellen, mit denen dann eine Gruppe oder eine Gemeinschaft oder auch Individuen etwas machen können. Aber das Ziel müsste immer die konkrete Kritik sein, in meinen Augen, und nicht die Grundlagenbefragung. Und vielleicht noch mal als wichtigste These, nochmal Zusammenfassung. Ich glaube, Sie haben das eingangs genannt, ich habe es auch gesagt, Kritik ist ein Stück weit etwas, was wir die ganze Zeit tun. Und das fängt schon mit dem Nörgeln, mit dem Politisieren, mit dem Kritisieren, mit dem Zurechtweisen, mit dem Korrigieren an. Und das ist auch alles, also das sind wichtige Formen der Kommunikation natürlich, auch eine wichtige Form der Sozialität. Was ich jetzt aber versucht habe, so zwischen den Zeilen als die vielleicht eine der spannendsten Formen der Kritik darzulegen, ist die mutige Kritik, die nicht so selbstverständlich ist. Wenn ich jemandem sage, jemand sagt, es ist 11 Uhr, ich sage, nein, es ist 11:05, das ist eine triviale Form von Kritik, das würde ich noch nicht mal Kritik nennen, da steht mein Mut nicht auf dem Spiel. Also insofern finde ich diese Formulierung von Kant, aber auch die von Foucault, wo muss man mutig sein gegenüber sich selber, wo riskiere ich vielleicht, dass ich meine Identität verliere oder wo riskiere ich, wo riskiere ich was vor mir selber, weil ich mir am nächsten Tag nicht mehr in den Spiegel schauen kann, wo riskiere ich was gegenüber anderen, dass diese Frage des Mutes natürlich nicht in allen alltäglichen Akten der Kritik eine Rolle spielt, aber das ist, worum es mir eigentlich geht. Weil eben mit dieser Form der mutigen Kritik sowohl die entscheidend ist für das ethische Verhältnis zu einem selber, aber auch dass die Möglichkeit, sich in diesem Sinne mutig kritisch zu verhalten, auch etwas aussagt über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer ethischen, politischen Sozialität, einer politischen Gemeinschaft. Und deswegen habe ich versucht, ohne dass ich das jetzt immer explizit gemacht habe, den Kritikbegriff auch einzugrenzen auf Widerstand des Mutes. Und dabei lasse ich es jetzt mal.
Mhm. Vielen Dank. Gut, jetzt haben wir uns auch mit verschiedenen Ebenen der Kritik auseinandergesetzt. Ich glaube, ganz ein zentraler Begriff war jetzt die Mutfrage, das heißt auch etwas zu äußern. Sehr mal spannend, wie mutig das Publikum ist, jetzt die ersten Fragen zu stellen. Wir haben bereits eine Frage, ganz kurz, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Danke.
Zur mutigen Kritik. Ich möchte an diese vielen Leute im Osten denken, die auf die Straße gehen, die ihr Leben riskieren, für ihre Freiheit, und das ist für mich unbeschreiblich, welchen Mut diese Menschen aufbringen. Ja. Weil die Verbale, die man so, die ist ja nicht so, als wie die körperliche, die Anwesenheit, wo man ermordet wird und so weiter. Und an diese Menschen möchte ich da denken.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wenn Sie sagen, die Menschen im Osten, meinen Sie die Leute in Libyen, Syrien? Ja. In Raum, nein, also Das ist, und auch der zweite Punkt, den Sie gemacht haben, finde ich sehr wichtig. Also, dass Sie gesagt haben, ist ja nochmal was anderes, ob man nur irgendwas sagt oder ob man mit seinem schwachen Körper sich auf eine Straße stellt, wo die Panzer jede Sekunde drüber fahren können. Das ist, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das aufbringen, weil das wäre nochmal ein riesiges Feld. Wie verhält sich eigentlich diskursive, sprachliche Kritik zu Widerständigkeit, die mit dem natürlich ganz stark mit dem eigenen Körper zusammenhängen und wozu gerade aus philosophischer Sicht finde ich viel zu wenig nachgedacht oder auch reflektiert wird. In der Philosophie ist ja Kritik meistens eine Frage des Wortes. Und natürlich kennen wir auch Situationen, wo ein Wort zu viel über Leben und Tod entscheiden kann. Es ist nicht so, dass Reden einfach nur Reden ist. Im Gegenteil, da kann je nach Kontext sehr viel davon abhängen. Aber wenn man sich anschaut, was eben auch den sogenannten Einsatz von Leib und Leben betrifft, ist wie gesagt sehr wenig in der Philosophie passiert. Und da muss ich nochmal auf Michel Foucault verweisen, der in diesen tollen späten Vorlesungen zur Parhesia an eine ganz interessante Gruppe erinnert, nämlich von Menschen oder einer Bewegung in der Antike, nämlich die sogenannten Kyniker. Das waren keine Profi-Philosophen, die waren auch nicht so organisiert wie zum Beispiel die in den Philosophenschulen von Plato oder von Aristoteles, sondern eigentlich eine sehr populäre, sehr volkstümliche Bewegung, die eine bestimmte Vorstellung, also Vorstellung von einem sehr einfachen Leben hatten und gemeint hatten, Kritik, Widerständigkeit, das muss auf dem Stadtplatz passieren. Und das muss durch unser Leben passieren. So wie wir uns bewegen, so wie wir uns kleiden, so wie wir arm sind, bewusst auch arm sind, das ist unsere Kritik und das wollen wir so hinaustragen. Und bei Foucault gibt es sehr viele Überlegungen eben im Anschluss an diese Kynikerbewegung, die ihm sehr wichtig ist, auch dann zu den Überlegungen Widerstand im Wort oder diskursiver Widerstand versus eben genau diese Praktiken, wo oft noch sehr viel mehr auf dem Spiel steht.
Moment.
Und zwar kann man das auch als Kritik bezeichnen. Ich habe es immer so gesehen, zum Beispiel die Punks.
Ja.
Mit ihren Frisuren die haben ja auch die Gesellschaft, wollten sie damit auf was aufmerksam machen oder kritisieren. Ja. Kann man das auch so einordnen zu Kritik? Weil da gibt es ja dann so viele verschiedene Formen der Kritik.
Ja.
Von Künstlern mit Bildern und das wollte ich einfach noch loswerden.
Ja. Also ich würde sagen, die Punkbewegung ist sicher eine Form von Kritik gewesen, eine sehr wichtige natürlich auch. Und das ist nochmal so ein Beispiel, wo man auch nochmal sieht, wie also eine, man könnte sagen, Handlungen oder wie hätte man nochmal so eine andere Dimension natürlich auch von einer Praktik der Kritik. Das ist jetzt weder bloß das sich bloßstellen mit dem eigenen Körper auf einem Platz, wo man möglicherweise gleich erschossen oder sonst wie ermordet wird, sondern das ist natürlich ein Argumentieren, ein Demonstrieren, wäre vielleicht noch das bessere Wort, ein Demonstrieren mit bestimmten körperlichen Codes oder Modecodes oder wie man sich überhaupt in seiner Körperlichkeit präsentiert. Und das ist natürlich für mich auf jeden Fall eine Form, auch eine sehr spannende Form, sicher zumindest eine ziemlich lange Zeit lang, eine mutige Form der kritischen Performance. Man kann sich natürlich dann fragen, was passiert, da findet man natürlich auch Beispiele, wenn Elemente oder Indizien der Punkkultur Teil des Mainstreams werden. Und das ist natürlich sehr oft der Fall, aber ich finde es immer problematisch, wenn man sagt, ja, so quasi war mal kritisch und später ist alles den Bach runtergegangen, also war es von Anfang an nichts. Ich würde mich immer hüten von diesem Rückschluss, wenn etwas dann vom Mainstream aufgenommen wird oder Teil zum Beispiel der Werbeindustrie wird. Manche Punk-Insignien sind natürlich Teil der Werbeindustrie geworden. Okay, aber die Punks, die damaligen Punks sind heute auch wieder woanders und zum Glück. Und insofern würde ich nie sagen, bloß weil etwas dann auch vereinnahmt wird, war es von Anfang an schlecht.
Kommt schon.
Ja, es gibt vieles zu sagen, zumindest für mich. Ich habe einfach ein paar Notizen mitgeschrieben. Mhm. Wenn wir nörgeln, mhm. Sie haben das Wort später wieder gebraucht, ja. Sie verwenden das fast in einem Atemzug mit Kritik äußern. Mhm. Die Frage, jetzt nicht auch polemisch gemeint, wenn ich Sie darauf aufmerksam mache, 5 Minuten ist jetzt nichts, aber es gibt Referenten, die überziehen eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so. Mhm. Egal, aber bleiben wir vielleicht bei den 5 Minuten, Sie müssen da nicht total eingehen, weil das ist das Wichtigste, was ich sagen will. Nörgle ich da oder bin ich da auch mutig? Weil Kritik äußern ist auch nicht sich beliebt machen. Mhm. Ganz egal welche, nämlich. Ja. Nämlich vielleicht selbst so eine.
Ja.
Also 5 Minuten, wie gesagt, über das diskutiere ich gar nicht.
Ja.
Aber es gibt was anderes auch. Ich finde, Kritik ist auch gesellschaftlich geächtet. Das übertreibe ich jetzt ein bisschen, dieses Wort.
Mhm.
Weil ich denke mal, meine Frage wäre nämlich, da sind Sie vielleicht ein bisschen zu wenig für mich darauf eingegangen, es gibt wahrscheinlich auch gesellschaftliche Dekaden, wo Kritik mehr respektiert wird. Sie haben ja auch selber ein Beispiel von Ihren Studenten genannt. Wir haben jetzt 2011. Sie haben ja noch gesagt, vor 10 Jahren, ich bin mir gar nicht sicher, ob das egal, ob es tatsächlich stimmt.
Mhm.
Ich, also eine späte 68er würde sagen, Kritik war damals, also da war es gesellschaftlich großteils erwünscht. Heute macht man ja die 68er nur schlecht. Also gibt ganz wenig, wo man auch das Positive, was daraus entstanden ist, sieht. Also diese gesellschaftlichen Dekaden, wenn wir heute zum Beispiel, für mich war ganz interessant diese Sache, wo Sie sagen, versteckte Kritik ist dieses ewige Evaluieren, Überprüfen. Ich vermute, diese Arbeitsgespräche gehören da auch hinein.
Genau.
Denkt man sich immer, war das sicher, also gibt es Zeiten, wo das mehr akzeptiert, mehr gewünscht ist, auch vielleicht im Freundeskreis.
Mhm.
Du sagst nur im Freundeskreis eine Sache, die du, egal, ein bisschen kritischer siehst, Kritik kann für mich auch Unbehagen äußern sein.
Mhm.
Die muss nicht immer total fundiert sein, sondern ein Unbehagen oder eine Beobachtung.
Mhm.
Es kommt sofort die Retourkutsche, ja, ich denke ja positiv und so weiter. Also ich denke mal, da gibt es schon Strömungen, die zurzeit, glaube ich, die Oberhand haben.
Mhm.
Wenn unsere Politiker nur gesteuert sind von NLP-Schulungen, läuft da irgendwas.
Mhm.
Also ich denke mal, das würde ich schon noch gern ein bisschen hören von Ihnen. Sehr gut hat mir natürlich dann der Satz gefallen von Kant, wenn der Kritik äußern eine Frage des Mutes ist.
Mhm.
Weil egal, ob ich sage, ich überziehe gerade 10 Minuten, 5 Minuten, Stunde, oder ob ich vielleicht wirklich eine gesellschaftliche Kritik anbringe.
Nein, ich bin sehr dankbar für, also es sind sehr viele Fragen. Ich versuche mal, was ich mir merken konnte, darauf einzugehen. Das müssten wir einfach nochmal einhaken, weil ich glaube, das ist auch für viele interessant. Also ich teile Ihre Diagnosen, dass wir in einer, oder ich hätte es bis vor kurzem geteilt, Ihre Diagnose, dass wir in einer Zeit sind, wo Kritik sehr geächtet ist. Ich bin sehr erstaunt jetzt zum Beispiel über die ganzen Revolten und Revolutionen im arabischen Raum. Das finde ich extrem spannend. Die hat niemand vorausgesagt. Da passiert offenbar was, wo viele Leute sagen auch, es gab zum Beispiel in mehreren Feuilletons Kommentare, interessanterweise, wo wieder auf Kant zurückgegriffen worden ist und gesagt, wo geschrieben worden ist, na, wenn es eine mutige Kritik gibt, dann spielt die sich nicht mehr in Europa ab. Wir sind so saturiert. Das ist heute in Nordafrika. Und das fand ich sehr spannend. Also das wäre für mich so ein Indiz, wo ich denke, vielleicht entsteht irgendwie was Neues. Ist jetzt halt nicht in unserer Gesellschaft. Wir sind, bei uns ist es vielleicht, würde ich Ihnen zustimmen, hat die Kritik sehr schwer. Und die Frage, wann das anfing, ich meine, ich habe die 10 Jahre habe ich, glaube ich, genannt im Kontext mit 9/11, weil ich glaube, danach haben sich nochmal ein paar Dinge extrem verschärft. Oder es gibt auch Untersuchungen dazu, einfach, dass sehr viele Handlungen, die vor 9/11 ziviler Ungehorsam waren, jetzt als Straftaten gelten oder als einfach nicht mehr tolerierbare Kritik. Und das war sicher, also da war ein Scharnier, oder da war ein Umschwung, und gleichzeitig gebe ich Ihnen vollkommen recht, da hat sich vorher auch schon eine ganze Menge verändert. Ich meine, diese toten 80er, 90er Jahre, wo ja ganz wenig passiert ist, wenn man sich mal anschaut, was Lohnverhältnisse, was Arbeitsverhältnisse, was Prekarisierungsverhältnisse, was Armut betrifft, Das war jetzt zum Beispiel um die Jahrtausendwende herum klar, dass da überhaupt nichts vorangegangen ist. Im Gegenteil, oder dass die Arm-Reich-Schere nur weiter auseinandergegangen ist, aber Kritik war vollkommen tot. Und insofern stimme ich Ihnen da grundsätzlich zu. Also da gibt's Dekaden und vielleicht muss man nicht nur von Dekaden sprechen, sondern vielleicht auch geopolitisch sich das anschauen. Wo ist im Moment genug Mut da, um etwas zu verändern? Nicht nur wann, sondern auch wo. Und ich habe das Gefühl, dass in Nordafrika und im arabischen Raum im Moment mehr passiert als bei uns. Kann sich auch wieder ändern. Das zu dem einen Komplex und zu dem Nörgeln, Sie haben natürlich recht, es kann Kontexte geben, wo so ein Brummen, ein auffälliges, sehr gewagt ist, wo man jemand damit wo man weiß, das geht jetzt eigentlich gar nicht in einem bestimmten Setting oder so. Und wenn insofern müsste man da sicher genauer sein. Sie haben recht, wenn Sie sagen, es gibt Formen von Nörgeln, die sind oder so was Kleines sagen, die können sehr explosiv sein. Vielleicht kann ich das nochmal präzisieren, worum es mir da eigentlich ging. Es wird öfter in so Kritik oder in theoretischen Überlegungen von Kritik wird sehr oft auf das griechische Wort krinein verwiesen, was als Ursprung der Kritik, zumindest so wie das im Okzident verstanden worden ist. Und dann wird oft gesagt, Kritik ist krinein heißt unterscheiden und urteilen. Und dann wird oft gesagt, naja, Kritik ist eben in jedem Satz fällig ein Urteil. Das ist etwas ganz Triviales. Wenn ich zum Beispiel sage, Sie haben eine interessante Frage gestellt, dann urteile ich. Wenn ich sage, jetzt müssen wir aber aufhören, urteile ich. Und ich möchte mich gegen so ein leeres oder ubiquitäres Verständnis von Kritik, wo es einfach nur unterscheiden heißt oder wo dann eben auch oft gesagt wird, im Sprechen kritisieren wir. Wenn man es so sagt, gibt es quasi kaum ein nicht kritisches Verhalten. Vielleicht ist das, wenn man schläft oder so, aber alles andere ist dann Kritik und das wäre einfach, darum kann es nicht gehen. Und deswegen finde ich eben auch diesen Muttest oder die Frage des Mutes. Und es kann natürlich sein, dass ein nörgeliges Brummen oder ein Satz über 5 Minuten was zum Explodieren bringen kann, ja.
Da würde ich gern kurz einhaken. Ist Mut nicht auch sehr oft eine andere Blickwinkel, den man auf Leidensdruck hat? Das heißt, wenn jemand genug Leidensdruck hat, dass dann Mut sich äußert, also dass die Handlung dann mutiger scheint. Ja. Und die sich dann oft dann auch, so wie es in Gesellschaften, wenn man sagt, auf Facebook hat beigetragen, dass jetzt diese Aufstände überhaupt möglich waren, dass ich Mut ballen kann.
Ja, ja.
Dass eben oft Regimes eben sagen, keine Versammlungsmöglichkeiten, wenn lieber 50.000 Mutige allein, wo der Mut nicht ineinander fließen kann, weil ansonsten zu großer Mut aufkommt, echt etwas so Großes wird, in arabischen Staaten passiert.
Wollen Sie gleich dazu?
Moment, noch kurz das Mikro. Trotzdem, jedes Wort wollen wir haben.
War nämlich gerade heute in Ö1, war die Anneliese Rohrer da. Die Wutbürger oder die Mutbürger?
Ja.
Das wäre das Nächste, dass man sagt, ist das Wut gewesen dann zum Mut umgeschlagen?
Ich
wollte das nur einwerfen.
Ja. Nee, es ist spannend, überhaupt diese Begrifflichkeiten, die jetzt ja auch sehr en vogue sind, also Mut und Wutbürger. Ich würde gerne an 2 Dinge da anknüpfen. Ich glaube, also wenn man sich es gibt ja viele soziologische Studien darüber, wo Widerständigkeit entsteht oder was soziale Bedingungen dazu sind. Und also was ich dazu kenne in Literatur, wird immer wieder gesagt, es ist nicht so, dass in der größten Not der Widerstand am größten ist. Man braucht dazu, es ist ja oft in den ganzen Überlegungen zur postkolonialen Kritik und der postkolonialen Theorie geht es ja sehr oft darum, warum haben die Kolonialisierten so viel über sich ergehen lassen? Warum war da nicht mehr Widerstand? Und gerade Leute, die an Kritik interessiert sind, das ist eine sehr interessante, also für die Frage der Kritik ein sehr interessanter Bereich. Und da wird immer wieder hervorgehoben, wenn Leute zum Beispiel in ihrer Identität vollkommen auseinandergenommen worden sind, wenn man einem eine vollkommen neue Kultur, eine neue Form von Rationalität und so weiter einfach überstülpt, ist man so vernichtet, da ist zwar die Not irgendwie am größten, aber das schlägt nicht um in Wut oder in Kritik. Also da muss man sehr, man sollte sich gegen das, manchmal ist es ein bisschen Wunschdenken, dass man denkt, boah, wenn es uns wirklich schlecht geht oder wenn's, dann wird schon was passieren. Es ist nicht so. Also wenn man zum Beispiel eben, wenn man schaut, wie die Arm-Reich-Schere auseinandergeht, wie wir zwar technologisch Hunger bekämpfen oder abschaffen könnten, wenn es nicht tun, könnte man sagen, warum sind wir nicht alle auf der Straße? Also insofern, die Not ist eigentlich groß. Man kann, es gibt viele Leute, die sagen, auch Soziologen, Soziologinnen, die sagen, wir haben heute so prekäre Arbeitsverhältnisse, wir sind wieder beim Tagelöhnersystem des 19. Jahrhunderts angekommen. Leute kriegen Monatsverträge, Jahresverträge, müssen sich jeden Monat wieder neu anstellen. Warum gibt es keine Arbeitskämpfe? Also das zur Frage, es gibt natürlich das starke Anliegen, Bedrohungen, natürlich Umschlagen in widerständiges Handeln, aber die meisten soziologischen Studien, die ich kenne, dazu sagen, es gibt da keine natürliche Verknüpfung. Wenn es am schlimmsten ist, gibt es Widerstand. Der zweite Punkt, was war der jetzt nochmal? Genau, mit der Versammlung, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Da wollte ich eigentlich nur nochmal so eine Bemerkung von Kant nachschicken, in diesem kleinen Manifestchen Beantwortung der Frage, was ist da Aufklärung, wo Kant sagt, öffentliche Freiheit ist oder überhaupt eine Öffentlichkeit ist deswegen so wichtig, weil wenn ein paar Leute zusammenkommen, dann wird es überhaupt nicht ausbleiben, dass einer mutig ist. Und dann werden die anderen auch mehr Mut bekommen. Also er macht da keine, also es ist eine ganz interessante Formulierung, er sagt nicht, Kollektive sind per se gut, aber er sagt, gerade die Spannung zwischen den Individuen, die müssen jetzt nicht zusammengeschweißt sein zum Kollektiv, aber das gemeinsame Differenzsein wird dazu führen, dass Kritik entsteht, weil es immer ein paar gibt, die mutig sind und die den anderen auch Mut machen werden.
Erinnert mich dann an Masse und Macht.
Ja. Ja.
Da hinten hätten wir noch eine Frage.
Was ich jetzt noch sagen wollte, Sie haben vorher zivilen Ungehorsam gesagt. Ziviler Ungehorsam ist ja im Grunde nichts anderes wie Zivilcourage und das ist ja nichts anderes wie Kritik. Mhm. Die Frage ist nur, Zivilcourage wird überall gefordert und gewollt und Kritik wird eigentlich zwiespältig gesehen. Das ist das eine, was mich immer sehr beschäftigt. Mhm. Und das zweite ist, Kritik im Mainstream ist ja was sehr viel bewegt hat. Vor 20 Jahren war ja die Öko-Szene oder Fairtrade oder ganz egal was ist, ja nur, naja, man hat es belächelt. Und wenn man schaut, wo das jetzt eigentlich hingeführt hat, das hat eigentlich meine Meinung in eine gute Richtung geführt.
Ja, ja.
Und das zum Kritik im Mainstream finde ich eigentlich dann schon sehr gut.
Mhm. Ja, ich kann beidem eigentlich wenig hinzufügen, weil ich finde gerade also die Fairtrade-Bewegung fände ich auch falsch, wenn man heute sagen würde, das ist jetzt quasi in die Supermärkte integriert worden und war deswegen von Anfang an schlecht. Ist es nicht. Also ich glaube, man muss auch wegkommen, Verallgemeinerungstendenzen oder Vermainstreamungstendenzen immer auf den Anfang zurückzulegen, weil die Leute, die sehr oft, wenn man sich solche sozialen Bewegungen oder solche kritischen Bewegungen anschaut, ist es oft so, dass die Leute, die das angestoßen haben, heute schon wieder ganz spannende Sachen machen, aber an anderen Orten. Die sind eben so marginalisiert, dass wir sie kaum sehen oder eben auch erst mal wieder sehen werden, wenn sie sehr viel verbreitet haben. Und ich meine, auch der zweite Punkt, das kann ich nur unterstützen. Also mal zu schauen, Zivilcourage ist sowas Anerkanntes, ziviler Ungehorsam geht nicht. Da sieht man sehr gut, also wo so Grenzen verlaufen zwischen gut konnotierter und schlecht konnotierter Kritik. Und ich finde das immer ein ganz interessanter Test, zu schauen, wo fängt es schon sprachlich an, was geht und was geht nicht und warum eigentlich. Und es wird ja immer dann konkreter, wenn man sich da anschaut, was sind die Praktiken dahinter. Welche Zivilcourage, es gibt natürlich auch Akte, wo man nicht mehr so, oder wo die Leute anfangen darüber zu streiten, ist es jetzt Zivilcourage oder nicht, und das sind die spannenden Fälle eigentlich, finde ich. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel auch für die Doppeldeutigkeit.
Ja, Sie haben zwei Termine gebraucht, Evaluation und Assessment. Mhm. Das sind so Modeerscheinungen, die resultieren ja weniger, weil die Kritik gebraucht wird, sondern weil eine Menge Leute Fächer studieren, die eigentlich nicht wirklich gebraucht werden. Denn eine gute Firma braucht einen genialen Chef, Betriebswirte und Techniker. Alles andere ist Beiwerk. Und es studieren aber viele Leute andere Sachen, die gehen dann zu Betriebsberatungsfirmen, Personalberatungsfirmen, eigentlich alles Schnörkel, die nicht wirklich erforderlich sind. Und da schlüpft dann die Kritik drinnen unter. Also es ist irgendwie ein bisschen eine Geschichte.
Es ist wirklich spannend, sich das mal zu über, also man könnte auch sagen, an dem Modell, was Sie hatten, Sie haben gesagt, es braucht eine gute Führungskraft, es braucht Techniker und es gibt Ausführende, fertig. Wenn man jetzt einfach mal nach Effizienzkriterien schauen würde, dann müsste doch das funktionieren. Und genau, aber das Spannende ist ja, also ist es jetzt wirklich, also ich glaube, es ist, das hat sicher auch mit bestimmten Studienrichtungen zu tun, dass man Leute unterbringen muss, aber ich glaube, das ist nicht die ganze Antwort, weil man kann sich auch fragen, warum wird das so viel ändern, wenn Sie mal anschauen bei großen Betrieben, ich meine, da kann ich nur das Buch von dem Ulrich Pörkling sehr empfehlen, wie viel Posten, wie viel Kosten da reingeht und wie viel Arbeitszeit, das ist ja unglaublich. Ich schon aus einem Unibetrieb, die Unis sind jetzt im Großteil heute Betriebe, wenn man mal schaut, wie viel Zeit für dieses Evaluationsscheiße drauf geht, dann wird man sagen, das ist ein Wahnsinn. Aber ich denke so mit Foucault'schen Ansatz, der bringt einen bei, mal die Frage zu stellen, naja, wenn das so flächendeckend, so massiv, so kostenintensiv gemacht wird, da muss ja wohl was dahinter sein. Und da ist zumindest eine Antwort, und das sollte man zumindest auch mal bedenken, ist, das ist natürlich eine permanente, wie soll man sagen, Beschäftigung, Einlullung von Menschen. Wer solches Zeug macht, macht nichts mehr anderes. Und man hat überhaupt keine Zeit mehr, sich mit inhaltlichen Sachen zu beschäftigen. Und es ist natürlich auch gleichzeitig, werden Leute damit natürlich auch permanent klein gehalten, wenn man quasi jeden Schritt, den man tut, wieder rechtfertigen, evaluieren und so. Das ist ja, man muss ja mal überlegen, was beim Subjektverständnis dahinter steckt. Dass ein vollkommenes Misstrauen jedem, auf der einen Seite dieses ganze Teamgeschwätz und auf der anderen Seite Misstrauen gegenüber allen und völlig, also ineffizient in ihrem Sinn, und da kann man, würde jetzt jemand wie Foucault sagen, es ist aber schon effizient aus einem anderen Gesichtspunkt, denn offensichtlich will man heute mit einem Unternehmen nicht nur in ihrem Sinne Gewinn einfahren, sondern man will bestimmte Menschen schaffen, Menschen kreieren, Menschen regierbar machen, Menschen permanent disziplinieren. Und das ist eine spannende Perspektive. Auch zu erklären, warum so ein Wahnsinn Geld, Zeit, Aufwand in dieses Zeug gesteckt wird.
Da haben wir jetzt noch eine Frage.
Da passt vielleicht meine Frage auch dazu. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, hinsichtlich des Mutes, der aufzubringen ist, ob die Kritik von außen zu einem System passiert oder von innen, wie es ja jetzt bei uns in der Kirche passiert.
Genau,
also es ist ja nicht so, dass bei uns keine Kritik passiert, aber da braucht es ja umso mehr Mut, wenn ich aus dem System heraus die Kritik, wo ich ja selber beteiligt bin, mit anbringe.
Finde ich, kann ich auch nur unterstützen, zumal man natürlich auch es so ist, also wenn man von innen heraus das macht, ist ja auch ganz anders mit der eigenen Identität zusammenhängt. Nicht nur, dass man natürlich, da stehen Grundauffassungen des eigenen Lebens im Spiel. Und natürlich, man darf auch nicht vergessen, so dass die Leute, die ich direkt adressiere, die kenne ich sehr gut. Das ist ja was anderes. Ich kann immer eine E-Mail-Petition kann ich ja leicht unterschreiben. Ich weiß nicht, wer die liest. Ich kenne die Leute nicht. Kann ich 20.000 am Tag unterschreiben. Wenn ich zu Leuten, mit denen ich jeden Tag, die ich jeden Tag sehe, sagen muss, ich kann das nicht mehr mittragen, was du machst, das ist viel, viel schwieriger natürlich.
Da haben wir noch eine Frage.
Gleich. Zwei Anmerkungen und nochmal eine Frage. Ich komme nochmal zurück auf, was ich vorher gesagt habe. Also Zivilcourage, glaube ich, ist nicht sehr, sehr erwünscht. Von einigen wenigen oder einige wenige schauen jetzt ganz erfreut oder auch vielleicht auch unsere Politiker sogar nach Nordafrika. Gleichzeitig würden sie sich fürchten, wenn bei uns irgend sowas entstehen würde und würden das ganz schön unterdrücken, siehe die Tierschützer oder ihre Studenten. Ja. Zu Fairtrade möchte ich gerne sagen, ich bin eine der ersten Stunde. Mhm. Ich habe mich sicher vielen Veränderungen ausgesetzt. Aber ich denke mal, wenn ich mich selber entscheide, ich merke es ja jetzt, Fairtrade zu konsumieren oder Mehrwegflaschen zu kaufen oder aufzupassen, nicht so viel Müll zu erzeugen, ganz komponent, ist das jetzt fast eine persönliche. Ich meine, vielleicht schauen sich heute manche nicht mehr so schief an wie noch vor, egal, 20 Jahren oder so. Aber es ist letztlich so, es passiert so im Kleinen, ist auch gut, ist ganz was Tolles, natürlich, keine Frage. Mich hätte jetzt nochmal interessiert, weil ich durch meine Freundin oft auf das komme, was sie zu diesen Arbeitsgesprächen sagen und ob es da Kritik gibt oder ob das nur positiv gesehen wird. Es würde mich einfach interessieren, weil wir da oft diskutieren, meine Freundin und ich. Und ich auch zu wenig weiß über diese Arbeitsgespräche.
Ich meine, ich vielleicht auch mal auf der einen Seite... ich kann aus einer doppelten Perspektive dazu sagen. Erstmal bin ich selber als Teil von verschiedenen Universitäten habe ich das selber mitgekriegt. Also wie das entstanden ist, bis vor 2 Jahren in den Niederlanden gearbeitet und in den Niederlanden ist das schon sehr früh durchgeführt worden, dieses Total Quality Management, dieses TQM. Und das ist auch sofort an den Universitäten durchgeführt worden. Und das ist, also ich habe es als sehr, wirklich sehr erniedrigend erfahren. In den 10 Jahren, in die ich in den Niederlanden gearbeitet habe, habe ich aber auch diesen interessanten Prozess mitbekommen, wie so etwas normal wird. Am Anfang denken alle Leute, die spinnen ja, die verarschen wir füllen das nicht aus oder wir schreiben da Witze hinein. Und nach 10 Jahren machen es alle. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung, das zu sehen, wie normalisierend so etwas, wie schnell das werden kann. Das Gefährliche daran finde ich, dass erstens mal, dass so eine Pseudo-Offenheit entsteht, dass immer gesagt wird, es wird ja Kritik erwünscht. Wir sind ja alle so kritisch, wir wollen das ja hören und natürlich ist es, wenn man bestimmte Dinge reinschreibt, extrem gefährlich. Das sind Leute, da kann man auch gefeuert werden natürlich. Und das ist relativ, also aus der Perspektive der Kritik finde ich, müsste man mal anschauen, was darf man da reinschreiben? Was fühlt man? Also das ist ja immer, hat ja viel mit vorauseilendem Gehorsam zu tun, dass man denkt, naja, das schreibe ich jetzt mal besser nicht ein, aber ein paar Dinge ja doch. Und ich finde da wirklich diesen Vergleich, den Foucault oft anbringt mit den Beichtspiegeln, sehr interessant. Foucault sagt ja, dass Sünden mehr oder weniger erzeugt würden. Das Sündenbewusstsein wird erzeugt durch die Beichtspiegel. Wenn man liest, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Dann fängt man an zu denken, ja, habe ich es vielleicht doch gemacht? Oder ist es vielleicht doch eine Sünde? Oder habe ich es fast gemacht? Und so wird eben, da geht es gar nicht so sehr darum, was jetzt Sünde ist oder was nicht, sondern es geht darum, dass man das Subjekt plötzlich formiert und es in eine bestimmte Richtung drängt und in dem Sinne auch bevormundet. Und solche Dinge, dass man dann anfängt zu denken, was soll ich jetzt in diesen Evaluierungsbogen schreiben? Ist es, und natürlich fragt man sich dann, weil es ist ja immer so, das geht dann die nächsthöhere Ebene dann. Und die nächsthöhere Ebene wird mit ihrem Bogen auch wieder von der höheren evaluiert. Und da frage ich mich natürlich, okay, in 2 Jahren steht die Verlängerung meiner Stelle an, schreibe ich da jetzt wirklich rein, dass der Typ mich nie grüßt und dass ich das nervig finde oder sonst was. Und natürlich da geht es gar nicht so sehr um die konkreten Sachen, sondern dass man sich die ganze Zeit, es ist ja eine mentale, das Disziplinierende geht ja auf den Körper, auf das Mentale, dass man anfängt, sich diese Fragen zu stellen und dass ich mir mal frage, hey, entweder was will ich in meinem Job, was können wir da verbessern, was will ich politisch, fange ich an, also über diese Dinge mir viele Gedanken zu machen. Und natürlich auch sowas wie gegenseitiges Verpetzen findet da auch statt. Also das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, aus, sagen wir mal, so der Einführungsphase dieses Evaluierungsgeschehens oder dieses Evaluierungswahnsinns an den Universitäten. Da hängt ja natürlich noch viel mehr dazu, also je nach den Institutionen, wo man arbeitet, manchmal muss man pro Jahr riesige Dossiers verfassen. wie lange man einfach schon mal braucht, um so ein Dossier, und dann geht es weiter. In das Dossier müssen Gutachten oder müssen Referenzen rein. Das heißt, ich muss mich natürlich schon mal im Vorhinein mit vielen Leuten gutstellen, weil die müssen mir dann die Referenzen schreiben. Und das ist ein irrsinniger, man könnte, also ein Wahnsinnssystem, und es ist doch irre, dass Leute einen großen, also einen beträchtlichen Teil ihrer Arbeitszeit mit solchen Überlegungen und mit solchen Tätigkeiten verbringen. Und wie gesagt, das ist jetzt so aus dem, sagen wir mal, aus der Branche höhere Bildung. Wenn Sie mal soziologische Untersuchungen, wie das in der sogenannten freien Wirtschaft abläuft, da kann ich eben dieses Buch von Bröckling sehr empfehlen, aus soziologischer Perspektive sehr viel Material und auch diese Fragebögen ausgewertet hat, den Zeitaufwand ausgewertet hat, der dafür investiert wird, und vor allem, dass es überhaupt nie um Produktverbesserung oder um Problemorientierung geht.
Mhm. Ja, ich komme auf einiges zurück, was Sie angedeutet haben. Warum gibt es an den Unis keine mutigen Leute, die schon den Tenure haben, die sich gegen dieses Bologna-System einfach auflehnen? Dass die Studenten, denen wird ja die Kreativität aberzogen. Die machen nur ihre ECTS-Punkte, nichts, was sie zusätzlich interessiert. Warum machen die Unis dann? Ja. Das ist ja ein Verbrechen.
Ich kann Ihnen nur vollkommen zustimmen. Ich wünsche mir solche Fragen viel, viel öfter. Und ich finde es wahnsinnig schlapp, beschämend, wie die universitäre Welt versagt in Europa. Es gibt kleine Aufnahmen, die vielleicht auch zu wenig bekannt sind. Also zum Beispiel die Akademie der Künste in Wien hat sich geweigert, das Bologna-System einzuführen. Es gibt bis heute keinen Master, keinen Bachelor. Vorher haben alle gesagt, ihr werdet geschlossen, ihr kriegt keine Finanzierung mehr, euch wird der Uni-Status aberkannt, eure Studierenden können nie mehr ins Ausland gehen. Ist alles nicht wahr? Es funktioniert prima. Natürlich kann der Bund sich nicht einfach aus der Finanzverantwortung stehlen. Es ist ganz unspektakulär. Also, ich meine, das war jetzt auch kein großer Akt des Widerstands. Man kann es einfach nicht machen und es geht. Sagen Sie was dazu, ich bin neugierig.
Können wir das Mikrofon kurz?
Just.
Also, in Just gibt's, in Linz, in Just, oder? Aha, okay. Nach wie vor. Schön.
Ich kann nur aus dem Kindergarten berichten. Also da wird ja dann auch schon von den Kindern gefordert, dass sie sich selbst evaluieren, und sie bekommen ein Portfolio. Also ich kenne mich nicht ganz so gut aus, weil ich nicht mitmache. Aber das kostet dann auch sehr viel Mut, wenn man nicht mitmacht, weil man dann immer bedroht wird, dass man halt nicht mehr finanziert wird.
Ja.
Aber es ist ja völlig unsinnig, dreijährige, vierjährige, fünfjährige, dass sie sich selbst evaluieren sollten. Ich meine, weil das überhaupt nicht kindgemäß ist, aber so weit geht dieser Unsinn schon.
Wahnsinn, das wusste ich nicht.
Evaluieren Sie in ein Kapsel stecken auf. Kann man das so aufstehen?
Ich kann ja jemand anders, ich würde es jetzt erstmal nicht sagen. Ich meine, wenn ich jetzt von Evaluieren gesprochen habe, dann waren schon diese ganz stark an quasi alle Sparten der Arbeitsverhältnisse heute gebundenen Verfahren. Aber das Interessante ist, dass Sie nochmal sagen, es gibt Vorgaben, die muss man erfüllen. Das Interessante an diesen Evaluationsverfahren ist, es gibt keine Vorgaben mehr. Man weiß gar nie, in welche Richtung man genau schreibt. Man muss ja zum Beispiel auch immer Stärken und Schwächen. Man soll immer alles. Und es ist überhaupt, also man soll das zum Beispiel ein Jahr Revue passieren lassen. Es sind so Sachen drin, stehen drin wie Aspekte, wo ich mich verbessern könnte. Und das sind natürlich immer so, das sind nie Ja-Nein-Geschichten, das sind immer sozusagen Unendlichkeitsangelegenheiten. Ich kann mich natürlich immer noch ein bisschen verbessern und noch was und noch was und noch was. Und ich glaube, was ganz typisch ist für dieses Total Quality Management ist, es geht nicht um Vorgaben. Weil die kann man ja leicht einhalten. Dann kann man sagen, du musst so viel produzieren oder du musst so viel Umsatz machen oder du musst noch ganz, also du musst einfach 8 Stunden am Tag arbeiten, that's it. das alles ist nicht relevant, sondern es geht um quasi immer und unbestimmt graduell bleibende Charaktereigenschaften. Es geht um den Verbesserungswillen. Im Grunde muss man die ganze Zeit sagen, ich kann mich verbessern, ich kann mich verändern. Und es wird natürlich damit auch immer gesagt, ich muss an mir arbeiten. Und das ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das wird immer individualisiert. Da wird nie gesagt, es geht in den seltensten Fällen zum Beispiel um sowas wie eine Betriebsstruktur, sondern kritisieren muss ich letztlich immer mich. Es geht immer um mich. Ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte eine noch gebildetere Persönlichkeit sein, noch flexibler sein, ich könnte auch noch mehr Sport machen, dann wäre ich nämlich fitter und ich könnte am Wochenende das machen und so weiter und so fort. Also es wird immer individualisiert, privatisiert und ist nach oben offen. Mhm. Und insofern ist das Kastel ein Wund, also das wird gerade so utopisch, weil da hat man noch was, es muss das sein oder das. Moment.
Entschuldigung, da hinten hat man vorne noch eine Frage und dann zum Mikro zu Ihnen. Bitte schön.
Ich spiele jetzt mit dem Titel der Veranstaltung und stelle die Behauptung auf, Kritik der Kritik ist heute etwas, was sehr, sehr verbreitet ist, wobei aber beides, also beide Begriffe Kritik, ganz etwas anderes meinen und nicht Kritik sind. Mhm. Es ist, wenn man in die Wirtschaft blickt, Finanzwelt, Berufswelt, aber auch im Privaten, da ist es noch am ehesten verständlich, so, dass es fast unmöglich ist, Sachargumente zu äußern, in Diskussionen einzubringen. Das wird sofort abgewürgt, und zwar in der Weise, dass es bezogen wird auf Personen, was überhaupt nicht der Fall ist. Sie können mich doch jetzt nicht kritisieren, weil, oder auf dritte Personen umgelegt, die Personen, die das tun, sie können doch das nicht machen. Damit wird jede Sachargumentik abgelehnt. Und das, die Kritik, das ist ja auch Kritik, die wird als solche nicht wahrgenommen, das kommt als Totschläger daher.
Ja.
Das macht eigentlich jede Diskussion unmöglich und ist genau das Gegenteil wieder von Kritik, weil, wie Sie gesagt haben, Kritik hilft ja zu unterscheiden.
Ja.
Das heißt, zeigt eigentlich Lösungsansätze auf, weil man darüber diskutieren kann.
Mhm.
Und genau das wird mit dieser Form, der zweiten Form der Kritik vermieden, dass es keine sachliche Diskussion geben kann, sondern dass einfach der Zustand bleibt oder gewisse Privilegien erhalten bleiben, so wie sie sind.
Ja.
Und in der Weise verhindert es Lösungen, und wir sehen so im Wirtschaftsleben in immer größerem Rahmen, so dass beides eigentlich eine Surrogatform von Kritik ist, die echte Kritik aber verhindert, die ganz wichtig wäre.
Ich kann das nur voll unterstützen, weil es ist ja auch wieder so eine Variante, wie Kritik eben individualisiert wird, wenn man sagt, aber du kannst mich doch nicht so angreifen oder so. Es ist immer weg vom Sachargument, und ich finde es, also ich kann das auch aus anderen Bereichen auch nur unterstützen, dass diese Form von Kritik nicht erwünscht ist, also die Sachkritik, sehr wohl natürlich die Disziplinierungskritik, wo man immer, das ist ja ganz stark, dass da ein bestimmter Verhaltenskodex dadurch, wie man miteinander umgehen muss, was man darf, was man nicht darf, das wird natürlich sehr wohl weiter produziert und weitergemacht, und anders kann man es ja gar nicht erklären, dass wir so einen Wahnsinn mitmachen. Ich meine, oder das ist ja, warum da nicht viel mehr Widerstand kommt, Aussteigen kommt oder nicht mitmachen kommt.
Ich möchte noch ergänzend zu dem Evaluierungswahn dazu sagen, nicht nur, dass ich mich selber ständig in Frage stellen muss und überlegen muss, wie könnte ich mich noch weiterentwickeln, ich muss auch ständig im Hintergrund haben, wem schreibe ich diesen Bericht, wer wird diesen Bericht lesen, was erwartet sich diese Person, denn meine Kollegin im anderen Kindergarten hat eine andere Inspektorin, die erwartet sich ganz etwas anderes, muss daher den Bericht ganz anders schreiben, obwohl wir nach denselben Grundlagen arbeiten. Also ich muss ständig mich selbst überprüfen, ist das diese Person dann recht, was ich da in den Bericht schreibe. Ja. Von daher ist es ja gar nicht, das ist ja gar keine Relevanz.
Ja,
ja, vielleicht entspringt das eh heute, der Rahmen, aber das interessiert mich brennend. Die Geschichte mit dieser ganzen Evaluierung und wie man das alles nennt, wie alt ist es und entsteht inzwischen Kritik an dieser Art oder und findet das Eingang in den einen oder anderen Betrieb oder Organisationen? Das ist das eine, was ich sagen wollte, und das andere war, da würde vielleicht mit, weil ich so lange innerlich nach dem Wort gerungen habe, ich bin öfter mal auf Diskussionen und letztendlich ist dann unbedingt gekommen, zu mir, aber auch zu anderen im Saal, bringen Sie doch bitte eine konstruktive Kritik. Vielleicht auch dazu was Kurzes von Ihnen. Danke.
Also ich, das mit der konstruktiven Kritik ist wirklich sehr, also es ist meistens sehr ein Totschlagargument. Es wird ja eigentlich sehr oft heißt es, mach's Maul nicht auf. Und insofern ist es ist auch wieder interessant zu schauen, so was es so für gute und schlechte Konnotationen im Zusammenhang mit Kritik gibt. Und weil ich denke so, für mich ist, also ich würde sagen, Kritik ist immer konstruktiv. Wenn ich zu, also man tut das ja nicht aus Spaß oder zum Schlechtmachen, sondern man möchte etwas anders haben. Etwas anders zu haben, etwas anders zu wollen, heißt ja immer so mal einen Unterschied zu machen zwischen so ist es, es sollte anders sein. Es gibt diesen Gap zwischen sein und sollen. Und damit hat man schon was Produktives. Also insofern ist für mich Kritik nie nur schlecht machen. Und insofern muss man gar nicht sagen, sei konstruktiver, weil noch die brutalste Kritik hat eine Utopie, hat einen Wunsch, wo es hingehen könnte, wie es weitergehen könnte. Und insofern ist es für mich zumindest überflüssig, meistens da aber ein Halt-den-Mund-Argument oder Zwischenruf. Inwiefern diese, also zu diesen Disziplinierungen durch Evaluation, da gibt's Kritik daran. Ich finde auch ich habe neulich gerade ein sehr frisch rausgekommenes Buch gelesen mit dem Titel Kritik der Kompetenz von einem Philosophen. Das ist gerade jetzt beim Diaphanes Verlag erschienen. Das ist ein Büchlein, also Kritik der Kompetenz, wo das nochmal jetzt weniger von den Management Studies her erläutert wird, diese Entwicklung, sondern von der Psychologie her, die der ja auch ganz massiv daran beteiligt war. Kompetenzprofile zu entwickeln, die man quasi nie überprüfen kann. Und insofern gibt es theoretische Kritik schon daran, inwiefern das in Betrieben, in der Wirtschaft, an Institutionen auch ankommt. Dazu kann ich wenig sagen. Könnten sicher einige von Ihnen vielleicht auch Beispiele dafür geben. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das flächendeckend, dass es flächendeckenden Unmut daran gäbe, außer in dem Sinn, wenn man mit Leuten spricht, die das machen, dann sagen die fast immer, ja, wir finden es Unsinn, selbst die Leute, die in so einer Abteilung sitzen, die diese Fragebögen sammeln. Aber es wird, wenn man es dann trotzdem weitermacht, ist natürlich noch nicht unbedingt viel passiert. Also dazu kann ich wenig sagen, aber von der Theorieseite gibt es da mittlerweile schon Ansätze, das zum Thema zu machen. Ja, das ist, glaube ich, ein klassischer Vorgang von Disziplinierung. Ich halte mich die ganze Zeit mit komischen Dingen auf im Kopf. Das nimmt ja so viel von meiner mentalen Energie, von meinem Selbstbild, überhaupt das, was man sich formt oder sich vorstellt. Ich meine, ich kann natürlich mal einen Tag lang quasi mich verstellen und sagen, ja, jetzt muss ich mal höflich sein, jetzt gehe ich da ins Gespräch, mache ich es mal einen Tag, dann ist es wieder aus. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das mit einem macht, wenn man das über lange Zeit hinweg tut. Da kann ich mir noch lange dazu sagen, naja, ist so in meinem Kopf bin ich und wie ich dann mit da auftrete, das ist so jemand anderes. Irgendwann kann man das nicht mehr auseinanderhalten. Das ist Brainwashing, das ist Disziplinierung. Und insofern finde ich da das Vokabular, die Terminologie, mit der eben auch Foucault diese erstmal ganz trivialen Sachen analysiert, die eben nicht mehr trivial sind, wenn man sie auf Dauer mit einem macht, eben gar nicht mehr trivial sind. Da muss man unglaublich stark sein. Selbst wenn man so stark ist und quasi es schafft, als schizophrene Persönlichkeit durch die Welt zu laufen,
ja. Mhm. Aber nächste Frage.
Eben nur Feststellung. Für mich persönlich ist klar, dass Evaluierung eigentlich die Person verunsichert. Mhm. Und meine Frage oder meine Feststellung ist, was macht es mit einer ganzen Gesellschaft, ja, die verunsichert wird? Ja. Also wie weit ist dann überhaupt Kritik irgendwann nochmal möglich? Ja? Wenn jeder verunsichert ist und ganze Gesellschaftsgruppen verunsichert werden, wo führt das hin?
Ich meine, das ist auch mit der ganzen Kritikfrage natürlich ein extrem nah verwandtes für das Sicherheitsdenken. Ich meine, wir sind auf der einen Seite auch wieder so ein Paradox, ich habe das Gefühl, sehr viele Dinge artikulieren sich oder zeigen sich uns derzeit in einer sehr paradoxen Form. Auf der einen Seite wird ja alles legitimiert mit Sicherheit. Es wird ja, was man heute alles auch rechtlich machen kann mit dem Sicherheitsargument, das ist unglaublich. Und es ist unser größter Fetisch, Sicherheit, 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 Sicherheit. Und auf der anderen Seite sind wir alle herumgejagte kleine Häschen und fühlen, wenn man so Umfragen mit Teenagern, mit jungen Leuten liest, wovor sie am meisten Angst haben oder was sie, ja, wir werden keinen Job bekommen, wir wissen nicht, ob die Erde überlebt, maximale Unsicherheit bei gleichzeitigem absolutem Glauben an die Sicherheit oder dass das das höchste, einer der höchsten Werte ist. Also, ist völlig paradox. Wir sind keine rationale Gesellschaft auf jeden Fall.
Bitte schön.
Also Sie sagten vorhin, Kritik wäre eigentlich immer konstruktiv. Also in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, also wenn ich so der Politik, wie die Politik, die Parteien miteinander diskutieren, also wenn sich die eine Partei übers Radio oder über den Fernseher der anderen Partei etwas ausrichtet, also da ist meistens ein Seitenhieb oder eigentlich eine unqualifizierte, oberflächliche oder verletzende Kritik.
Ist das so? Die Frage ist, ob man das Kritik nennt oder einfach nur Verletzung. Ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig, was Sie vorher gesagt haben über Sachargumente und einfach so eins auswischen oder einer Person adressieren, weil ich glaube, wenn man ein sachliches Argument hat, dann darf man es vielleicht auch übers Radio machen. Ist zwar jetzt nicht eine schöne Variante, aber warum, wenn ein sachliches Argument ist? Aber ich glaube, da geht es eben gar nicht um sachliche Argumente in den meisten Fällen.
Da vielleicht darf ich ganz kurz. Ja. Das nehme ich immer als Beispiel in den Vorträgen zum Thema Kommunikation, um zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Diskussion und Debatte. Diskussion, da geht es um die inhaltliche Weiterentwicklung, bei Debatte geht es darum, zu beweisen, dass der andere Unrecht hat, damit ich besser dastehe. Debatte ist ein politischen, also in der Politik wird nicht diskutiert auf einmal, also gibt es eigentlich kaum.
Selten, ja.
Danke.
Also es wird auch bei diesen Mediendiskussionen kaum ins Detail gegangen, weil erstens zu wenig Zeit da ist, das generalisiert man extrem und die Kritik, also das ist einfach die Kommunikationsstruktur, wie das da läuft, da bringt man wahrscheinlich auch keine fundierte Kritik auch unter in diesen 3 Minuten, die man im Radio zur Verfügung hat.
Genau, daraus hat sich die Kampfrhetorik entwickelt.
Ja.
Bitte schön.
Naja, ich würde es einmal im engeren Sinn das über die Medien ausrichten, einmal nicht nur negativ sehen. Weil ich denke mal, die Grünen waren ja eine Zeit lang sehr in der Öffentlichkeit, wenn sie Konflikte gehabt haben. Alle anderen Parteien haben auch Konflikte gehabt. Es ist nie an die Öffentlichkeit gekommen, selbst wenn du jemanden kennst aus Parteien, hörst du nie von dieser Partei, mit der du zwar irgendwie sympathisierst, aber nicht total drinnen bist der Kritik. Das ist das eine. Fundiert und diskutieren sie ja nicht einmal im Parlament, weil da sind sie untergriffig. Und nicht einmal hier im Gemeinderat. Also das ist eine Katastrophe, wie hier im Gemeinderat geredet wird. Ich war nur einmal dabei. Aber du kannst nicht einmal zuhören. Und im Parlament wären sie ja richtig also ordinär. Eine Sprache, wo es dich wirklich fragt, ja, sag einmal, da sagen wir zu Kindern und auch untereinander, hey, sprich nicht so, aber im Parlament spricht man so. Also über Medien ausrichten wäre vielleicht manchmal nicht einmal so schlecht. Wenn es was Fundiertes ist, ich meine, da machen ja dann die Journalisten. Das war ja dann auch nicht mehr so, wie gingen Journalisten damit um. Manche machen das eh sehr geschickt. Danke.
Es gäbe in Österreich eine Bevölkerungsschicht, die ohne weiteres relativ problemlos Kritik äußern könnte. Das sind die Pensionisten, die haben damals eine große Lebenserfahrung und sie laufen nicht Gefahr, von irgendeiner Firma vergewaltigt zu werden oder was immer. Und die Frage ist nur, wie kann man die mobilisieren? Kann man die Rolle der inaktiven Studenten übernehmen? Wäre doch schön.
Das wäre eine spannende Herausposition, ja. Wenn man sich die Geschichte der Kritik anschaut oder kritischer Bewegungen, die überschaue ich natürlich überhaupt nicht zur Gänze, aber da gibt es viele Elemente und eine der spannenden, auch wie soll ich sagen, der hoffnungsvollen Dimension davon ist, dass es immer wieder an Orten auftaucht, wo man es nicht erwartet hat. Und es gibt viele Leute, die heute sagen, an den Unis wird nichts mehr passieren. Also das war ja auch die Frage des Herrn da schon gegangen ist. Warum haben die ganzen Hochschullehrer und Lehrerinnen das mit sich machen lassen? Und vielleicht muss man daraus schließen, dass die Unis im Moment langweilige Firmen geworden sind, wo es nicht passiert. Zumindest, also und warum soll es nicht eine Rentnerinnenbewegung geben? Also ich schätze jetzt erstmal die Chancen nicht so groß dafür ein, aber auf jeden Fall, es ist erstaunlich und ermutigend zu sehen, dass es immer wieder irgendwo passiert, wo es niemand erwartet hat.
Eine Galionsfigur würde es ja geben, die Frau Rohrer, die Ihnen sicher bekannt ist, ja, und die so Ähnliches versucht hat, und sie hat gesagt, sie scheitert nur daran, dass alte Leute nicht mit alten Leuten beisammen sind.
Gut, wir hätten jetzt auch so ziemlich, also gibt es noch eine kurze Frage, kleine Frage, wenn es zu dem Thema überhaupt keine Frage gibt? Nein? Okay.
Okay, hast du gesagt. Ja. Vielleicht könnte man das irgendwie weiterentwickeln, gerade mit dieser Wut und Mut, ja, und diese Sachen, ja, vielleicht, dass man da weiter was entwickeln kann, diese Gespräche.
Ja.
Den geschlechtsspezifischen Teil möchte ich auch noch einwerfen, nur als Gedanke zum Weiterführen. Wenn jemand kritisch ist und Fragen stellt und er ist männlich, dann ist er vielleicht ein Sokrates. Wenn es eine Frau macht, dann ist es eine Xantippe.
Ja, ja. Ganz wichtiger Punkt für die Philosophie, wo ja immer in Sachen Kritik ganz viel an Sokrates festgemacht wird. Und auch da sind nochmal diese Kyniker sehr interessant, auf die Foucault eingeht, weil da waren auch Frauen dabei, was gerade auch in der Antike sehr ungewöhnlich war. Aber das wäre weit nochmal ein anderes Feld. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei Ihnen allen. Das war eine für mich sehr spannende Diskussion. Ich habe vielleicht, machen wir noch so schnellen Sachen oder einen Namen oder einen Titel oder sowas reingeworfen. Für den Fall, dass Sie da noch Nachfragen haben, habe ich meine E-Mail-Adresse aufs Handout geschrieben. Also wenn jemand noch einen Literaturhinweis oder sonst was möchte, gerne eine E-Mail schreiben. Also auf dem Handout ganz oben.
Also unsere Hoffnung hat sich bestätigt, ein etwas kleinerer Kreis heute, aber umso reger die Teilnahme. Ja, also hat jeder, der fragen wollte, auf jeden Fall die Chance gehabt zu fragen. Ganz kurz möchte ich Sie noch auf die nächsten zwei Veranstaltungen hinweisen. Es geht ja schon morgen weiter, am Montag um 19.30 Uhr mit der kindergerechten Chirurgie. Vortragende ist Annelie Martina Weinberg, habilitierte Unfallchirurgin, Kindertraumatologie an der Medizinischen Universität in Graz. Nächsten Montag, am 19. September, ist das Thema eine konfliktreiche Welt. Wie geht der Buddhismus damit um? Vortragende ist Bante Selavansa Thero, ein buddhistischer Mönch, spiritueller Leiter der Theravada-Schule der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft und Abt eines Klosters in Sri Lanka. Also hört sich sehr, sehr interessant an. Es gibt auch Infomaterial zur Veranstaltung des Kepler-Salons, der sich also immer am Laufenden halten möchte. Es gibt einen 40-tägigen Newsletter und auch ein postalisches Quartalsprogramm. Anmeldeformulare dafür liegen hier hinten neben dem Gästebuch auf, in dem Sie sich ja eben auch gerne eintragen können. Ja, bleibt mir nur noch Ihnen einen wunderschönen, hoffentlich nicht letzten Sommertag zu wünschen und freue mich wieder, den ein oder anderen bei nächster Gelegenheit zu treffen. Nochmal für Ihnen herzlichen Dank und ja, gutes Heimkommen und noch einen schönen Tag. Danke, ja. Wiederhören. Ja.